lange hat es bei Ihnen gedauert, als Sie das letzte Mal einen Termin bei einem Facharzt oder einer Fachärztin bekommen wollten? Wochen, Monate? Es wird immer schwieriger, bei einer Augenärztin oder einem Augenarzt unterzukommen oder beim Hautarzt oder noch anderen Spezialisten. Und wir ahnen es, der Fachkräftemangel, die demografische Entwicklung macht das nicht besser, gerade auch nicht in ländlichen Gebieten. Stellt sich die Frage, wie kann Technologie, vor allem auch künstliche Intelligenz, helfen, schneller an Termine zu kommen? Jetzt sagt man ja im ersten Moment, eigentlich überhaupt nicht, denn dadurch gibt es ja nicht mehr Ärzte, aber vielleicht Telemedizin, also Behandlung über Zoom oder Teams oder was auch immer, die Ärzte natürlich auch entlasten an der Stelle. Darüber sprechen wir heute, welche Anreize es auch braucht, damit sich Medizinerinnen und Mediziner auch außerhalb der großen Metropolen umso mehr niederlassen, kann ja auch in der Hinsicht mit Technologie viel zu tun haben. Mein Name ist Thorsten Giersch. Ich begrüße Sie als DUB-Chefredakteur zur Chefvisite. Mit dabei ist wie alle 2 Wochen bei diesem Format Jochen Averna, Chef der Uniklinik Essen. Jochen, ich grüße dich.
Ein ganz herzliches Willkommen in die Runde.
Und ich freue mich zu diesem wirklich spannenden Thema auf meinen heutigen Gast, unseren heutigen Gast. Dr. Michael Stefan Odenthal ist erstmal Urologe, aber hat zig Zusatzqualifikationen. Er ist in der ärztlichen Geschäftsführer der Managementgesellschaft Uro GmbH und kennt sich sehr, sehr gut aus rund um die Lage der niedergelassenen Fachärzte. Er ist auch Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Deutschen Urologie in NRW. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Hallo, Herr Stefan Odenthal, grüße Sie.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Freue mich, dass ich hier dabei sein kann.
Ich würde mal die erste Frage so stellen. Künstliche Intelligenz kann die Medizin voranbringen an verschiedenen und auf verschiedenen Ebenen. Das hören wir halt immer wieder. An welchen Ansätzen arbeiten Sie als Urologe oder wo setzen Sie KI schon konkret ein?
Ja, also KI ist natürlich das große Ding, über das alle sprechen. Wir hatten kürzlich den Deutschen Urologenkongress in Leipzig. Da war das natürlich auch ein großes Thema, KI in der Urologie insgesamt. Das wird uns wahrscheinlich wissenschaftlich sehr voranbringen. Ich stelle mir vor, dass KI unabkömmlich sein wird, wenn wir über personalisierte Medizin in Zukunft reden. Große Datensätze gut bearbeitet werden müssen. Aber das ist natürlich Wissenschaft. Wir versuchen aber natürlich auch, KI hier im Alltäglichen zu nutzen. Ganz neu ist KI ja nicht. Wir nutzen beispielsweise hier KI als Spracherkennungssoftware schon länger. Bei uns hier in der Praxissoftware testen wir gerade die Spracherkennung so weit zu optimieren, dass wir in Zukunft, das ist zumindest der Wunsch, alles nur noch hier per Sprache steuern und gar nicht mehr groß an der Tastatur arbeiten. Dafür braucht es aber noch eine ganze Menge Anlernung für die KI. Also das funktioniert noch so nicht, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist so ein Projekt, was wir hier verfolgen. Und für uns in der Praxis ist natürlich auch die Frage, wie können wir KI auch einsetzen, um uns vielleicht den Arbeitsalltag zu erleichtern und für die Patienten gleichzeitig ein Angebot zu machen, dass sie schon mal vorab informiert. Wir erleben ja durch das Internet, dass viele Patienten dort nachgucken, wenn sie eine Diagnose haben, wenn sie Beschwerden haben. Und das Problem der heutigen Suchmaschinen ist natürlich, dass sie immer nur das angezeigt bekommen, was sehr häufig ist. Die Algorithmen dieser Suchmaschinen sind so programmiert, weil natürlich solche Algorithmen zum Verkaufen gedacht sind, sozusagen. Aber das ist für die Medizin ungeeignet. Sie kriegen spätestens nach dem dritten Klick kriegen sie irgendwas mit Krebs und die Patienten sind verunsichert und in Panik. Und dann kommen die in die Praxis und wollen natürlich sofort behandelt werden. Dann kommt das Thema hinzu, keinen Termin zu kriegen beim Facharzt. Dann kommen die mit solchen Stapeln Ausdrucken an und das soll man mal eben alles schnell erklären. Und hier versuchen, wir haben ja so einen Ansatz, dass wir versuchen, Patienten ein Angebot zu machen, dass man vielleicht im Vorfeld, anders als mit den Suchmaschinen, jetzt KI gesteuert, sozusagen einen etwas objektiveren Einblick in sein persönliches Problem bekommt. Wir haben dazu auf unserer Uro GmbH-Seite einen Urobot eingerichtet. Das ist so eine ChatGPD-basierte Modell, der sozusagen befragt werden kann mit den Beschwerden, die individuell der Patient hat. Und der dann sozusagen aus dem, was im Internet dazu da ist, für den Patienten eine etwas objektivere Darstellung macht, sodass er eben nicht in die Panik gerät und jetzt gleich sofort zum Doktor rennen muss. Ja, die Prompts, die dazu entsprechend eingerichtet sind, sind so, dass der Patient objektiver und eher beruhigt werden soll. Und das am Ende, das haben wir natürlich auch verknüpft, so ein bisschen aus Marketinggründen, dass am Ende der Patient auch einen Urologen, eine Urologin in Nordrhein entsprechend vermittelt bekommt, an die er sich wenden kann, um dann weitere Informationen oder eine Behandlung entsprechend zu bekommen.
Herr Stefan Odendahl, ich würde gerne da mal einsetzen. Ich glaube zu wissen, dass Sie eine wirklich sehr, sehr fortschrittliche Praxis sind. Und das Thema ist ja, wir haben in Deutschland auf der einen Seite solche Menschen wie Sie, auch solche Praxen wie Sie, auch manche Kliniken. Und dann gibt es aber auch noch eine ganz andere Welt. Und Sie haben das ja alles durchschritten. Sie waren in einer Klinik, Sie haben Ihre Weiterbildung gemacht. Und waren immer sehr aufgeschlossen, um solche modernen Technologien auch einzuführen. Ich glaube, der springende Punkt dabei ist, wie bekommen wir den Bürgerinnen und Bürgern erklärt, was heute geht und was sie auch für Ansprüche haben sollten. Deswegen habe ich immer gesprochen von der smarte Patient, was eigentlich nur bedeutet, der informierte Patient, was bei ihm möglich ist. Und jetzt haben wir Ihre Sicht gehört, das ist so High-End. Da fehlt mir auch nicht viel Fantasie, um zu sehen, wie man bei Ihnen da versorgt wird. Aber das ist ja nicht überall der Fall. Was ist das Problem im Moment von anderen Praxen? Warum sind die Praxen nicht so weit? Liegt es daran, dass die sagen, für die ist ein anderes Konzept besser? Warum kriegen wir es nicht auf die Reihe?
Naja, also dieses, was ich eben vorgestellt habe, ist ja nur ein Angebot. Also Urologie ist ja vor allen Dingen ein medizinischer Fachbereich, der sich vor allem mit älteren Patienten behandelt. Also ist natürlich so, dass ich hier in der Praxis tagtäglich auch Patienten sehe, die damit nicht zurechtkommen würden. Insofern brauchen sie dieses ganz traditionelle Angebot natürlich auch weiter noch. Das ist ohne Zweifel so. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass in Zukunft alle Patienten sich smart über KI vorab informieren und dann nur noch mit gezielten Fragen zum Doktor kommen und dass auf die Art und Weise das weniger wird. Ich hatte ja gesagt, unser Ziel ist erst einmal Patienten beruhigen, weil bisher das Internet eher beunruhigt als beruhigt. Das ist das erste Ziel. Traditionell müssen wir sicherlich erstmal weitermachen und die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis sind natürlich tagtäglich so beschäftigt, dass sich da nicht jeder einfach so mit diesen Dingen befassen kann und die in seiner Praxis umsetzen kann. Ich glaube, was die Digitalisierung insgesamt angeht, sind wir in der Urologie ein großes Stück weitergekommen. Wir haben sicherlich bei uns in den Praxen die allermeisten Praxen mit digitaler Technik ausgestattet, sodass also hier eine Karteikarte und sowas digital geführt wird. Wir werden ja ab nächstem Jahr verpflichtend die EPA bekommen. Das hat nochmal einen Schub gegeben, auch wenn viele da eben dagegen protestiert haben. Aber ich denke mal, die Softwareproduzenten für unsere Praxis, die haben sich da auch entsprechend darauf eingerichtet. Und ich bin da optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren da auch einen deutlichen Schritt vorankommen werden. Aber man darf natürlich keine Wunder erwarten. Und die Patienten haben sich ja grundsätzlich nicht geändert. Die Erkrankungen haben sich grundsätzlich nicht geändert. Die Demografie hat sich grundsätzlich nicht geändert. Was wichtig wäre, aus meiner Sicht ist, dass es natürlich auch Anreize gibt. Bisher ist die Politik meines Erachtens so, dass eher mit Verboten oder mit Befehlen operiert wird. Ja, also nach dem Motto, wer sich nicht anschließt, wer die EPA nicht freischaltet, wer hier keine digitale Arbeitsunfähigkeit oder Rezept hat, der wird sozusagen bestraft, indem ihm Honorar abgezogen wird. Schlauer wäre es zu sagen, der sich beteiligt, kriegt irgendwie einen Bonus beispielsweise. Ne? Das wird aber nicht gemacht. Und das wäre mein Petitum an die Politik, dass man das doch bitte etwas aktiver unterstützt und die, die sich engagieren, auch dafür belohnt.
Wie erleben Sie es heute? Zum Beispiel im Bereich, Sie haben es gerade angesprochen, E-Rezept. Wie ist da für Sie der Alltag? Wie weit ist es angekommen? Wie wird es umgesetzt? Läuft das für Sie relativ reibungslos? Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, also wir machen das ja jetzt schon fast ein Jahr. Seit 1.1. diesen Jahres ist das verpflichtend und machen das auch alle. Am Anfang war es sehr holprig, muss man sagen. Mittlerweile ist das sehr smart in meiner Praxissoftware umgesetzt. Ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass auch dort das gut funktioniert. Ich habe mit den Apotheken hier im Hause Rücksprache gehalten, bevor wir gestartet haben, jetzt zwischendurch nochmal. Also mittlerweile haben sie auch die Patienten dran gewöhnt. Es gibt immer noch welche, die nach einem Stück Papier fragen. Aber nee, also ich muss sagen, das E-Rezept, glaube ich, ist weitgehend angekommen. Aber wichtig ist natürlich, all das funktioniert nur, solange dieses Netz der Telematik-Infrastruktur funktioniert. Und da gibt es immer mal wieder Holperer. Und das ist etwas, wo die Politik offensichtlich auch Verständnis für uns entwickeln muss. Wenn nämlich das Netz mal nicht funktioniert, die Internetverbindung nicht da ist oder bei der Gematik eine Störung ist, dann funktioniert ja schlagartig nichts mehr. Ja? Das muss man klar sagen. Und dann haben wir echt Stress. Weil die Patienten sind weiterhin da, müssen weiterhin behandelt werden. Wir können keine Rezepte ausstellen oder dann wieder nur über Papier, können keine Karten einlesen. Also die Gematik muss sich weiterentwickeln. Das muss ein System werden, was absolut zuverlässig ist.
Thorsten Giersch hat bei seiner Einleitung auf die Telemedizin hingewiesen. Wie erleben Sie dort die Entwicklung? Wie, ja, ist das heute schon in Ihrem Alltag auch eingebunden und wo glauben Sie, wird sich das hinentwickeln?
Also ich mache Telemedizin schon seit 20 Jahren, nämlich hier per Telefon. Ja. Das heißt also, das ist eigentlich nichts Neues. Die Tatsache, dass wir uns jetzt bei der Telemedizin noch zusätzlich sehen können, hat einen gewissen Vorteil. Ich kann mir mit dem Patienten noch einen Eindruck machen, wie ist der drauf, wie ist der Gemütszustand. In der Urologie ist Telemedizin aber auch nur begrenzt möglich. Ne. Wir sind immer nur bis hierhin zu sehen. Tiefer, wie das in der Urologie notwendig wäre, ist Gott sei Dank nichts zu sehen. Also von daher gesehen, Telemedizin ist meines Erachtens eine gute Ergänzung. Sie ist eine gute Ergänzung, um Befunde zu besprechen, Rückkopplung vom Patienten zu haben. Wie geht es unter einer Therapie beispielsweise? Dafür muss man nicht extra in die Praxis kommen. Das haben wir früher, wie gesagt, am Telefon gemacht, kann man telemedizinisch machen. Um tatsächlich einen Befund, insbesondere, wir haben ja relativ viele Krebspatienten, also solche Befunde zu besprechen, halte ich die Telemedizin noch nicht für ausreichend geeignet. Zweitmeinung ist etwas, wo ich mir bei der Telemedizin vorstellen könnte, dass das in Zukunft eine gewisse Rolle spielt. Wir haben auf unserer UroGmbH-Seite auch so ein Zweitmeinungsportal deswegen extra eingerichtet. Weil ich glaube, da müssen wir ein Angebot machen. Aber auch hier ist das Problem, Telemedizin ist, was die Abrechnungsfähigkeit angeht, nicht belohnt, sondern Telemedizin ist etwas, wo erwartet wird, dass wir das nebenher machen, obwohl uns das eben zusätzlich Zeit und Geld kostet.
Ein Grund für die immer noch schleppende, ich sage mal, Fortbewegung der Digitalisierung im Gesundheitswesen insgesamt ist auch immer wieder, dass eine Unsicherheit aufkommt. Was ist denn mit dem Datenschutz? Erleben Sie in der Praxis, dass die Patienten und Patientinnen Ihnen Fragen stellen, wie ist es mit meinen Daten? Wie sicher sind die? Oder wie schätzen Sie dieses Thema aus der Praxis ein?
Also ich kriege selten Nachfragen, was den Datenschutz angeht. Es gibt tatsächlich einige Patienten, die sagen, bitte hierzu keine Aufzeichnungen oder bitte keine Befunde per E-Mail versenden oder so etwas. Das gibt es tatsächlich, ist aber eher eine Ausnahme. Also ich glaube, der Datenschutz wird eher von anderer Seite sehr hoch in Deutschland aufgehängt. Ich nehme das ernst, dieses Thema Datenschutz, das kann man nie anders sagen. Anfangs ist ja von Herrn Giersch gesagt worden, ja, Telemedizin per Zoom und so weiter, das ist in Deutschland gar nicht möglich. Also wenn Sie Telemedizin tatsächlich betreiben wollen, dann müssen Sie eine entsprechend zertifizierte Software dafür haben. Diese Software berücksichtigt alle Datenschutzmaßnahmen. Also insofern ist man da als Doktor auf der richtigen Seite. Aber ich glaube, insgesamt ist es so, dass der Datenschutz etwas überhöht wird, was die Praktikabilität in der Praxis angeht.
als so ein richtiges Urgestein der Niederlassung. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern? Hat sich das verändert in den letzten Jahren oder sind es immer noch zwei Welten? Oder wie erleben Sie es?
Naja, also ich sitze ja hier auf dem Campus des Klinikums Leverkusen und mein Thema eigentlich, solange ich Medizin mache, ist, dass wir zusammenarbeiten in der Urologie. Glaube ich, ist das auch eine relativ verbreitete Geschichte. Sie sind ja Hals-Nasen-Ohrenarzt, wenn ich mich richtig entsinne. Da müsste es ähnlich sein. So kleine Gruppen, die sind relativ schnell vernetzt, was Klinik und Praxis angeht. Ich glaube, dass wir da ganz gut zusammenarbeiten, weil wir genau wissen, die einen können nicht ohne die anderen. Also die Klinik weiß schon, was sie an uns hat und wir wissen, was wir an der Klinik haben. Problem ist natürlich immer noch auch da, die Vernetzung und Strukturen schaffen, damit Informationen leichter ausgetauscht werden, damit wir uns einfach im Alltag schneller bewegen können, damit Patientendaten sicherer ankommen. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, muss man sagen. So, dass viele Kliniken haben das zum Beispiel mit der elektronischen Rezeptierung oder mit Datenaustausch elektronisch über Kommunikation im Medizinwesen, das ist ja so eine definierte Schnittstelle in der Telematik, haben das noch nicht umgesetzt, sodass da immer noch gefaxt wird oder gar mit der Post rumgeschickt wird.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich muss sagen, mit diesem Faxen, das ist noch eine Herausforderung. Aber ich bin zuversichtlich, dass in 10 Jahren das Fax vielleicht auch nicht mehr im Gesundheitswesen diese Bedeutung hat. Ich spreche immer von längeren Zeiträumen inzwischen. Aber
Also
insgesamt
ich
jetzt.
glaube, also ich persönlich habe meinen Fax nur noch auf Empfang gestellt. Ich faxe nichts mehr raus.
Ja, das ist schon mal eine sehr gute Geschichte. Aber als Krankenhaus ist es mitunter dann doch etwas schwierig. Ich glaube, wir hätten zu große Probleme im Moment, wenn wir es nur auf Empfang hätten. Aber ein wichtiges Thema. Wenn ich Sie frage, was ist für Sie noch so ein vordringlicher Wunsch an die Politik, nenne ich es mal? Was sind für Sie notwendige Schritte, die jetzt weitergegangen werden müssen?
Vernetzung, wenn das ernst gemeint ist, zwischen den Sektoren, muss dann auch tatsächlich so umgesetzt werden, dass alle mitgenommen werden. Im Moment habe ich den Eindruck, dass die Vernetzung dahingehend läuft, dass zumindest die jetzige Regierung, Herr Lauterbach, dass eben die Krankenhäuser gesetzt sieht und dass die anderen sich da, also die niedergelassenen Praxen, sich da irgendwie anpassen sollen. Und das birgt natürlich gerade unter den Fachärzten in der Praxis, birgt das sehr viel Unmut. Sie müssen mitgenommen werden. Es muss ihnen auch eine Möglichkeit aufgezeigt werden, sich an dieser Reform, die sicherlich notwendig ist, zu beteiligen. Das findet aber in der Zeit so in dem Maße nicht statt, muss man sagen. Also, glaube, da muss die Politik müsste klar nachsteuern und müsste auch ein Signale setzen, dass wir auch in Zukunft nicht auf die niedergelassenen Kollegen in der Praxis verzichten können.
Ich glaube, das ist absolutes Muss. Sie hatten das vorhin angesprochen, in meinem ersten Berufsleben als Hals-Nasen-Ohrenarzt, da gab es die Weiterbildung zu diesem Fachgebiet eigentlich nur in größeren Kliniken. Und heute hat sich die Weiterbildungsordnung geändert. Man kann vielmehr auch im niedergelassenen Bereich sich weiterbilden. Ich glaube, das wird zur Verzahnung beitragen. Aber was mir auch nicht gefällt, ist, dass wir nur über Krankenhausreform sprechen und am Schluss müssen wir dieses Gesundheitswesen anpassen. Es ist ein ganz großer Bereich, der noch viele andere Bereiche umfasst, aber der alleinige Fokus ist nicht der richtige. Nur dann sagt man sich auch, man muss wiederum mit irgendwas anfangen, weil alles so langsam ging. Aber ich kann Ihre Ausführungen ganz genau nachvollziehen. Ja, lieber Thorsten, jetzt habe ich so viel gefragt, jetzt gebe ich mal das Wort an dich zurück.
Ja, Ronno, das machst du viel besser als ich. Nein, vielen Dank, auch von meiner Seite schon mal. Aber vielleicht noch ein, zwei Nachfragen. Also das Thema Datenschutz finde ich insofern spannend, besonders spannend nochmal, weil es ist ja skurril. Also Sie als Ärzte haben unfassbaren Druck, was den Datenschutz angeht. Wir haben ja das Thema Zoom-Konferenz, habe ich sehr dämlich am Anfang ausgedrückt. Danke für die Optimierung. Aber jetzt stelle ich mir mal gerade vor, was man heute schon in seinen Suchen alles eingibt und über sich auch indirekt preisgibt. Und wie das in Bälde ist, das eine Sorge auch vielleicht von ihm mit dem KI-Agenten, den man über seine Gesundheit ja nochmal ganz anders befragt, wie das weitergeht. Also da gibt man, ohne zu wissen, wo die Daten womöglich landen, ja noch viel mehr Preis in so einem munteren Gespräch oder Chat mit seinen Tools da, oder? Kann das passieren?
Ja, kann natürlich passieren. Sie glauben ja gar nicht, was, oder eben, wenn ich sehe, was meine Kinder da derzeit auf Instagram oder Facebook gepostet haben, da sage ich auch immer, seid ihr euch sicher, wo das landet, wie das ausgewertet wird, wer damit weiter arbeitet. Das ist aber für offensichtlich den größten Teil der Menschheit kein großes Problem, weil alle da freiwillig ihre Daten reingeben. Also der, vielleicht muss man auch in Zukunft über den Umgang mit persönlichen Daten die Menschen schulen. Das muss vielleicht irgendwie mal in der Schule auch mal zum Thema gemacht werden, dass das natürlich auch gewisse Risiken birgt. Aber ich glaube, bei der Gesundheit ist es so, dass natürlich Leute so arg unter Druck geraten, weil sie eben ein Krankheitsgefühl haben oder eine schwere Erkrankung haben, dass sie sagen, ich brauche in jedem Fall irgendwie ein Weiterkommen, eine optimale Therapie. Und da werden wir nicht drum rumkommen, Daten zu sammeln. Und die müssen halt nur gut und sorgfältig aufbewahrt werden. Aber die Tatsache, die wir jetzt haben, nämlich, dass die Daten gar nicht erst versendet werden können, dass sie gar nicht erst gesammelt werden können, das wird so nicht funktionieren.
Schließen wir aber vielleicht auf jeden Fall noch mit der positiven Seite von KI im Besonderen und der nahen Zukunft. Sie haben ganz am Anfang das Thema Sprache schon so ein bisschen reingebracht. Und auch, ich sag mal, wie kann das praktisch eventuell auch aussehen aus Sicht der Patienten, wenn sie die Praxis verlassen oder sozusagen beim finalen Gespräch sind? Also, viele können vielleicht nicht gut Deutsch oder nicht so gut Deutsch, dass sie sich auch immer verstehen. Haben wir da schon einen Punkt? Geht es weiter mit Erinnerungsmanagement? Also wann nimmst du als 80-, 90-Jähriger welches, wohl jeder, der irgendwie Medikamente nehmen muss, sollte erinnert werden vielleicht oder ist es mal nützlich? Also glauben Sie, dass das auch neuartige Smartphones, die mit KI dann auch gefüttert werden, uns tatsächlich auch nochmal helfen können?
Ja, also diese Erinnerungsfunktion, da gibt es schon diverse Apps, wenn Sie da im Internet nachgucken, die Sie auf Ihr Smartphone jetzt schon runterladen können, die Sie daran erinnern. Das ist auch nichts Neues in dem Sinne. Ja, also von daher, ich glaube, dass da wird sicherlich die Entwicklung weitergehen. Aber was wir nicht machen sollten, das ist meine persönliche Überzeugung, ist jetzt, dass wir den Patienten mit KI quasi entmündigen oder das, wo er selbst Verantwortung trägt, dass wir ihm das komplett abnehmen. Denn der völlig entmündigte Patient oder der glaubt, er könne seine Verantwortung völlig abgeben an uns, das wird dazu führen, dass wir eine Defensivmedizin machen, dass wir Überdiagnostik machen, dass wir möglicherweise auch Fehler machen bei diesen Dingen. Also der Patient muss weiterhin der Herr über seine Daten und selbst entscheiden können. Darum, unsere Aufgabe ist, ihn dazu in die Lage zu versetzen. Und dann können wir sicherlich auch KI für gebrauchen.
Und ich glaube, was wirklich auch wichtig ist, weil Sie das vorhin angesprochen hatten, das ganze Thema Niederlassung und Krankenhaus. Die Patienten werden immer mehr feststellen, wenn die Daten dann wirklich verfügbar sind, auch über die elektronische Patientenakte, dass der Wissenstransfer viel leichter ist. Und ich spreche jetzt aus Sicht der Universitätsklinik. Wir leisten es uns heute, dass wir ganz viel Forschung nur über diesen Bereich Krankenhausaufenthalt machen. Und es liegt so viel Wissen bei den Niedergelassenen vor dem Krankenhaus, nach dem Krankenhaus, ohne Krankenhaus. Das ist unfassbar groß. Und das müssen wir abholen. Das muss man beforschen. Und deswegen kann man gar nicht laut genug sagen, wie wichtig diese Vernetzung ganz besonders mit den Niedergelassenen ist. Sonst sitzt man da auf der Insel irgendwann, und das passt nicht mehr. Also ich blicke positiv nach vorne, aber wir brauchen genau solche Menschen, die eben ganz offen sind, wie Herr Stefan Odenthal, dass man sagt, wir praktizieren das und jetzt müssen alle mitarbeiten. Für mich war das ein super Gespräch, hochinformativ, aber zeigt auch, wie weit man heute schon ist. Also, das haben Sie super vorgestellt.
Danke auch von meiner Seite. Das war, boah, wieder viel gelernt. Lieber Dr. Stefan Odenthal, lieber Jochen, nochmal Dankeschön. Danke auch natürlich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie Anregungen haben, Fragen, schreiben Sie uns an redaktion@dub-magazin.de, die übliche Adresse. Und da nehmen wir natürlich auch Themenvorschläge zum Beispiel gerne entgegen. Wir sind immer neugierig. Man lernt ja nie aus. Lassen Sie uns auch gerne einen Kommentar unter dem Video da auf YouTube, wenn Sie denn uns dort verfolgen. Ich sage Tschüss, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal.